The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und kraftvoll in diese neue Sommerwoche. Heute ist Montag, der 6. Juli. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend in der Abendausgabe dieses Podcasts auf der Bühne, live und in Farbe. Das Late-Night-Briefing kommt nach Heidelberg in die Stadthalle zum allerersten Mal. Unser Special Guest diesmal, Günther Oettinger, zweifacher EU-Kommissar und ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Tickets, Infos in den Shownotes, aber eine Handvoll Tickets habe ich für die treuesten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts zur Seite gelegt. Also mir schnell schreiben, g.steingart@mediapioneer.com. Wir sehen uns.
Wir werden auch zukünftig unsere gesamte Partei in Schwarz-Rot Gold tauchen, denn das sind unsere Farben, die Farben in unserem Land. Lassen wir uns in diese Halle in Schwarz-Rot-Gold tauchen.
Die AfD am Wochenende zeigte eine Partei, die sich auf der Siegerstraße wähnt. In einem Meer schwarz-rot-goldener Fahnen wurde der Triumphalismus auf offener Bühne zelebriert.
Wir stehen zu unserer Nationalflagge, zu unseren Nationalflaggen. Wir lieben unser Land und das ist auch verdammt gut und richtig so.
Der Hintergrund: im September werden in den ostdeutschen Bundesländern, in Sachsen-Anhalt nämlich und in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Berlin neue Länderparlamente gewählt. Nach aktuellen Umfragen liegt die AfD in Sachsen-Anhalt und in MecPom, aber auch im Bund vorn laut INSA aktuell im Bund bei 29% und damit deutlich vor der Union. Der Kampf gegen rechts, diese Bilanz, glaube ich, darf heute Morgen gezogen werden, hat das Erstarken der Rechtspopulisten nicht verhindert, sondern wahrscheinlich eher befördert. Oder, wie Björn Höcke sagt,
denn diese Brandmauer hat uns groß gemacht und jetzt sind wir stärkste Kraft in Deutschland und werden in Kürze die ersten Regierungschefs im Osten begrüßen dürfen.
Das hängt auch damit zusammen, dass die Ursachen dieses AfD-Aufstiegs bis heute nicht verstanden sind. Mit der routiniert wiederholten Formel, gesichert rechtsextrem, kann man nur das Wir-Gefühl steigern, und zwar das der AfD-Wählerschaft. Nachhilfe für Erkenntniswillige bietet der Soziologe Andreas Reckwitz. Er bietet sie in seinem Buch Verlust, das eigentlich gar nicht in der Absicht verfasst wurde, aber man kann es als Gebrauchsanleitung zum tieferen Verständnis der AfD lesen. Denn die Vielzahl der Verluste, der tatsächlichen und der befürchteten, befördern das Geschäftsmodell dieser Partei. Denn der Verlust ist der natürliche Verwandte des Fortschritts. Die verfassungsrechtliche Gleichstellung, zum Beispiel der Frau, beendet gewolltermaßen die alte Macht und Herrlichkeit des Göttergatten. Er erleidet einen Statusverlust. Die Do-it-yourself-Scannerkasse im Supermarkt, sie fügt der Kassiererin Schaden bis hin zum Jobverlust zu. Das selbstfahrende E-Auto, Fortschritt, keine Frage, aber es entwertet die Verbrennerfabriken und ihre Arbeiter. Die Moderne entpuppt sich also, und zwar nicht trotz, sondern aufgrund des Fortschritts, immer auch als ein verlustreiches Unterfangen. Die AfD ist die Partei, die aus diesen Modernisierungsverlusten, den tatsächlichen, aber vor allem auch den befürchteten, ein gewinnträchtiges Geschäftsmodell entwickelt hat. Jeder neue Verlust, der Verlust der D-Mark, wir erinnern uns, der Verlust der DDR, der Verlust des Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum, der Verlust von Dominanzgefühlen bei jungen Männern, aber auch der ökonomische Verlust durch eine Insolvenz, alles wird dadurch skaliert, dass man es in eine große Verlusterzählung einbettet. Oder anders gesagt, früher war alles besser. Die AfD ist spezialisiert auf das, was Reckwitz die Anerkennung der eigenen Verlustwahrnehmung nennt. Die vielen kleinen und großen Verlustgeschichten bilden den roten Faden dieser Partei. Alice Weidel.
Euro-Rettung, Flüchtlingsrettung, Klimarettung, Ukraine-Rettung bei gleichzeitiger konsequenter Deindustrialisierung und einer desaströsen Energiepolitik überfordern die Menschen in unserem Land, überfordern uns.
Der westdeutsche Lehrer Björn Höcke ist derzeit zumindest in Ostdeutschland der erfolgreichste Verkäufer von Verlustgefühlen. Auf dem Parteitag in Erfurt lieferte Höcke den Prototyp einer nostalgisch gefärbten Utopie, die Reckwitz als Retrotopie bezeichnet. Dabei geht es um ein Zurück, also die Idealisierung der Vergangenheit gegenüber der Düsternis, die sich Gegenwart nennt. Hier ein Auszug aus der Höcke-Rede.
Es geht darum, Deutschland wieder mit sich selber zu befreunden. Wir müssen unsere Identität wiedergewinnen. Und wenn wir diese gebrochene Identität geheilt haben, wenn wir unser Volk mit sich selbst wieder befreundet haben, Freunde, dann machen wir Deutschland wieder großartig.
Und er malt das Bild seines Deutschland.
Ein großartiges Deutschland ist ein Deutschland, in dem man keine Angst haben muss, abends einen Spaziergang durch den Stadtpark zu machen. Ein großartiges Deutschland ist ein Land, in dem die Wohnungsschlüsseln außen an der Wohnungstür hängen können.
Es kommt hier nicht darauf an, dass diese Vergangenheit je existiert hat. Es kommt darauf an, ob sie als Fiktion funktioniert. Mit uns die neue Zeit, heißt es in der Internationalen. Mit uns die gute alte Zeit, heißt es bei Höcke. Ohne explizit werden zu müssen, geht er rhetorisch gegen die Liberalisierungstendenz der Moderne und auch gegen die Globalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft vor. Die Tatsache, dass er den wirtschaftlich schwächsten Raum in Deutschland, also das Subventionsgebiet Ost, als Mustersiedlung der AfD verkauft, demgegenüber in Westdeutschland deutsch sprechende Amerikaner leben, die ihre, so sagt er es, Seele verloren haben und, so sagt er es, auf die Couch gehören, zeigt ja nur, dass es sich hier nicht um eine wirtschaftlich tragfähige Strategie handelt. Wenn Gesamtdeutschland die Leistungsdaten der ehemaligen DDR annehmen würde, dann, tja, gute Nacht, Marie. Aber Höcke, geht es nicht um Ökonomie, sondern um Psychologie. Fazit: Populismus ist Verlustunternehmertum, sagt Reckwitz. Im Markt der politischen Geschäftsmodelle handelt es sich hier erkennbar um ein Modell, das international skaliert. Höcke und Weidel sind aber nicht so deutsch, wie sie behaupten. In der Bilanz der amerikanischen Donald Trump Incorporation werden die beiden vermutlich als Franchise-Nehmer geführt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Lutz Göbel ist als Chef des Nationalen Normenkontrollrates Deutschlands oberster Bürokratiebekämpfer. Der weiß, wo man anfangen könnte mit den Einsparungen.
Wir haben einen ausufernden Staat, die Ministerien sind riesig. Das Innenministerium oder das Wirtschafts- und Energieministerium haben 7 Staatssekretäre.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, was in dieser Woche für die Anleger wichtig wird. Und wir feiern eine weitere Taufe auf der Pioneer One. Aber keine Schiffstaufe diesmal, sondern die des ersten Pioneer-Babys. Alle reden von Bürokratieabbau, aber was passiert denn da eigentlich genau? Die Regierung hat ja Beschlüsse gefasst und einer, der das alles beurteilen kann, ist der Mann, der den Normenkontrollrat leitet. Das ist ein Gremium, das jedes neue Gesetz unter die Lupe nimmt und fragt, geht das einfacher, geht das billiger, geht das unbürokratischer. Lutz Göbel ist der Vorsitzende dieses Normenkontrollrates. Ernannt vom Ampeljustizminister Marco Buschmann, kennt er sich also bestens aus. In der Bürokratie, aber auch in der Wirtschaft, denn er ist Familienunternehmer. Ich kenne ihn noch als Präsident des Verbandes Die Familienunternehmer. Schon da fiel er auf als ein politisch engagierter Mensch. Wie genau arbeitet dieser Normenkontrollrat? Wo würde er, Lutz Göbel, gern die Kettensäge ansetzen? Und warum leistet man sich in wirtschaftlich schwachen Zeiten eigentlich eine Verdoppelung der Bürofläche des Bundeskanzleramtes? All das besprechen wir jetzt. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Lutz Göbel.
Ja, guten Morgen, Herr Steingart.
Die Regierung rühmt sich, sie habe Bürokratieabbau betrieben in ihrem Reformpaket. Daher meine erste Frage an Sie, Herr Göbel. Ist da was für Sie dabei?
Ja, auf jeden Fall. Also da merkt man jetzt schon, dass da wirklich Bewegung reinkommt. Also insbesondere die Entscheidung im Koalitionsausschuss dazu, dass man jetzt eine Beweislastumkehr auch auf Bundesebene nach Baden-Württemberg und NRW auch auf Bundesebene durchführt. Das ist schon ein Gamechanger, ja.
Erklären Sie uns das mal, wie das geht mit der Beweislast. Wir sind vielleicht nicht alle so vertraut mit den Regeln in Baden-Württemberg.
Also alle Berichtspflichten sind begründungspflichtig. Also dass die Ministerien können nicht mehr automatisch die Berichte weiterlaufen lassen, sondern die werden angehalten und jede neue Berichtspflicht muss vom Ministerium genau begründet werden. Und da muss jetzt natürlich die Regierung sagen, was sind die Ansprüche an die Begründung? Wie genau muss das erklärt werden? Und das Zweite, in welcher Zeit wollen wir das alles mal durchforsten, was es an Berichtspflichten überhaupt gibt, die da alle wegfallen, dass man das sich genauer anschaut.
Ja, gilt das denn nur für Künftiges, diese Beweisumkehrpflicht? Oder wird da auch mal nach hinten was entrümpelt? Denn die Wirtschaft sagt ja, nach hinten ist so viel angestaut.
Ja, genau. Nein, das ist alles. Das sind alle Berichtspflichten, die heute in Gesetzen sind. Und da kommt dann also der Gesetzgeber und sagt, komm, es wird ab jetzt so und so geändert. Und dann muss es praktisch für alle Berichtspflichten muss erklärt werden, warum die in Zukunft noch notwendig sind.
Aber nun besteht Bürokratie ja nicht nur aus Berichtspflichten, sondern insbesondere aus Auflagen, die man ranholen muss, die überprüft werden und so weiter. Vom Denkmalschutz bis zum Bau von Stromleitungen.
Ja, es gibt eine Vielzahl von Themen, die gemacht werden müssen. Das betrifft im Thema Umweltschutz, aber das betrifft natürlich auch die ganzen EU-Gesetze, die praktisch in deutsches Recht umgesetzt werden müssen. Und da ist jetzt aber sehr viel Bewegung reingekommen. Da wird ja am 15. Juli das sogenannte zweite Entlastungskabinett kommen, wo praktisch die gesamten Dinge, die bereits beschlossen wurden für dieses Jahr, die jetzt neu dazukommen, Dinge, die noch für dieses Jahr verabredet werden, alle gesammelt werden und dann auch der Rückbau auf EU-Ebene dazukommt. Und da sehen wir schon beim Erfüllungsaufwand, das sind viele, viele Milliarden, allerdings auch mit diesem Gebäudeeffizienzgesetz. Das wird ja auch zurückgebaut. Das wiegt sehr viel, aber wir sehen im Gesundheitswesen, da werden einige wichtige, schwerwiegende Dinge kommen. Also ich sehe schon, dass da jetzt sehr viel Bewegung reingekommen ist. Aber natürlich gibt es noch viel zu tun.
Nun sagen manche, dass die Bürokratie nur dann schrumpfen kann, wenn auch die Bürokraten hinterher schrumpfen. Der Beamtenstaat, Herr Göbel, ist in den letzten Jahren enorm expandiert, leitende Angestellte mit dazugerechnet. Muss nicht hier ein Rückbau von Staatlichkeit auch bei den Personenzahlen stattfinden?
Also das sehe ich als Unternehmer, als auch als NKR-Vorsitzender ganz genauso. Wir haben einen ausufernden Staat, die Ministerien sind riesig. Das Innenministerium oder das Wirtschafts- und Energieministerium haben 7 Staatssekretäre. Ob man das alles braucht, ich glaube das nicht. Man muss da wirklich systematisch rangehen und sagen, worauf können wir verzichten. Aber sie müssen eigentlich von hinten dran gehen. Man muss einfach sagen, welche Auflagen können wir uns nicht mehr erlauben? Und dann muss man sagen, also wenn wir das nicht mehr machen, was kann man dann vorne an Personal sparen? Oder man muss einfach sagen, ja, wir können uns diesen Bereich nicht mehr erlauben. Da hat die Bundesregierung ja eine Vorgabe gemacht, dass 8% Personalkosten abgebaut werden sollen. Das ist ja schon mal was. In meinen Augen als Unternehmer zu wenig, aber das ist schon mal was.
Was wäre denn Ihre Zahl? Was sind Ihre Zahlen vom Ist-Zustand dessen, was an Bürokratie, an Personalstärke aufgebaut wurde und was davon müsste weg?
Ja, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen. Und das ist auch kein einfacher Prozess. Also wir haben ja gesehen, dass praktisch der Staat das Einzige ist, was noch wächst. Das ist ja wie so ein Symbol für den Sozialismus. Ja, da gab es das auch. Am Ende wuchs noch der Staat und das kurz vorm Zusammenbruch. Das ist nicht so trivial, aber ich würde mal sagen, 10-15% wäre durchaus möglich. Und das kommt in der Debatte, die wir heute haben, ja, auch in dem ganzen Koalitionsausschuss, praktisch so gar nicht vor, dass man in dieser Größenordnung den Staat verkleinert.
Wie viele Menschen sind das, die 10-15%?
Oh, ich habe jetzt nicht genau die genauen Zahlen, aber der Staat, wir reden da bestimmt über 5 Millionen Menschen, die da arbeiten. Wir haben natürlich auch eine gewisse Automatik. Wir haben die Babyboomer, die alle in den Ruhestand gehen. Also wir werden in den nächsten 10 Jahren, werden ja 7 Millionen Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen. Beim Staat ist das Durchschnittsalter noch höher als woanders. Also da kommt schon automatisch sehr viel und da kann die KI auch sehr viel dazu beitragen, dass man da praktisch Aufgaben ersetzt und dass man für einige Dinge gar kein Personal mehr benötigt.
Gut, wenn es 5 Millionen wären, die Staatsbediensteten, dann sind 10% 500.000. Das ist schon eine Zahl.
Das wäre
eine gewaltige Zahl. Ich sehe keinen Abbauplan in der Größenordnung 500 oder gar 750.000. Das wären dann Ihre 15%. Das sehe ich noch nicht.
Also Sie können nicht einfach sagen, wir bauen die Leute ab, sondern man muss sagen, welche Dinge gibt es nicht mehr in Zukunft? Welche Aufgaben gibt es nicht mehr? Welche Sozialleistungen stellt man in Frage? Also wenn Sie bei den Kommunen fragen, das ganze Eingliederungsgesetz, Teilhabegesetz, das sind ja alles Dinge, die vom Bund kommen, die die Kommunen umsetzen müssen. Die wissen gar nicht mehr, wie die das machen sollen. Und da muss man sagen, können wir uns das noch erlauben? Aufgabenkritik, was geht überhaupt noch? Und da von hinten, so muss man anfangen und so kann man Dinge in Frage stellen. Vorne das Personal absäbeln, aber die gleichen Aufgaben und Gesetze haben, das wird nicht funktionieren.
Aber gehen Sie davon aus, dass die jetzigen Beschlüsse sich auch beim Wachstum des Bruttoinlandsprodukts bemerkbar machen?
Ja, begrenzt. Also ich würde nicht sagen, dass das einen Riesenboom auslöst, aber wir wissen ja, dass Bürokratie bei kleinen und mittleren Unternehmen 3% vom Umsatz kostet. Und wenn man da mal wirklich scharf rangeht, da kann da viel passieren. Aber diese ganzen Maßnahmen, Bürokratieabbau, sind ja erst der Anfang. Also da kommt ja noch sehr viel mehr. Wir machen Entlastungskabinette, dieses Jahr kommt das zweite, nächstes Jahr kommt das dritte, dann kommt das vierte. Also da ist noch sehr viel mehr drin und dann muss ja die Digitalisierung greifen und dann kommt da richtig Bewegung rein.
Was ist ein Entlastungskabinett?
Früher war das ja so, wir hatten Bürokratie-Entlastungsgesetze. Vorher waren wir ja als Normenkontrollrat ja im Justizministerium, hat der Justizminister Buschmann die Ressorts gefragt, was könnt ihr beitragen? Und da gab es einige, die gesagt haben, ja, also ich kann natürlich was beitragen, aber dir, Herr Buschmann, dir gebe ich das nicht. Und jetzt ist das so, jetzt wird das praktisch alles in so Entlastungskabinette gebracht, sodass die alle Ressorts zusammen praktisch Bürokratie abbauen.
Aha, also es ist nicht mehr der Justizminister der Verantwortliche, sondern das ist auf mehr Schultern verteilt oder
genau, ist. Genau. Und die sind auch alle verantwortlich und was man sehen kann oder was wir als NKR beobachten, dass es eben einige gibt, die da vorne mit dabei sind, die wirklich sehr aktiv Bürokratie abbauen. Ganz vorneweg der Digitalminister, der auch vorne der Taktgeber ist. Aber ich sehe auch andere, ich habe mit dem Verkehrsminister gesprochen, ich habe mit Frau Beer gesprochen, die sind vorne mit dabei, aber es gibt andere, die sind hinten auch gewaltig am Bremsen.
Wer ist da hinten am Bremsen, nennen Sie doch mal, mit Ross und Reiter?
Ja, also Umweltministerium fällt uns auf, Justizministerium fällt uns ebenfalls auf, auch bei Finanzen läuft nicht alles glatt.
Und der Kanzler selbst mit seinem Bundeskanzleramt?
Ja gut, der koordiniert da die Prozesse und leider ließ sich der Erweiterungsbau des Kanzleramts nicht aufhalten, verrückterweise. Ja, also dabei macht man eine weitreichende Homeoffice-Regelung und dann ziehen alle möglichen Leute aus der Kultur jetzt in dieses Gebäude ein. Das hätte man nie gebraucht. Man muss sagen, Homeoffice und Doppelbelegung von Büros oder eben kein Homeoffice, dann schiebt man die zusammen, hätte man den Bau gar nicht gebraucht.
Aber warum, wie kann das sein? Ich habe noch niemanden getroffen, Herr Göbel, in Berlin, der diesen Bau, das ist ja eine Verdoppelung der Bürofläche des Bundeskanzleramts, eine Verdoppelung. Das ist ja nicht ein Anbau, sondern das ist eine Verdoppelung der Fläche. Ich habe noch niemanden getroffen, der das möchte. Und warum passiert es dann trotzdem eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich Ihnen nicht genau erklären. Aber ich war bei Herrn Kanzleramtsminister Schmidt, dem vorherigen Kanzleramtsminister, habe gesagt, wenn Sie, das ist doch alles völlig unnötig. Ich sehe doch, wie leer die Ministerien sind aufgrund der großzügigen Homeoffice-Regelung. Und dann sagt er, kommen Sie mal mit. Und dann guckten wir da drauf. Da war da schon irgendwie der erste Teil des Erdgeschosses, war schon betoniert. Also, und hat gesagt, sehen Sie mal. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, es ist eigentlich immer zu spät. Ja, 900 Millionen wird das auf jeden Fall kosten. Das hätte man sich sparen können. Eindeutig.
Bin ich auch. Aber könnte man das nicht umwidmen und da was Produktives und sei es eine Startup-City oder sowas?
Ja, klar kann man das. Bin ich voll dafür.
Und? Gibt es eine Initiative dafür? Haben Sie darüber schon mal gesprochen?
Also ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Der Staat ist da relativ schwerfällig. Die Beharrungskräfte sind gewaltig.
Dann starten Sie das doch, Herr Göbel. Als Unternehmer, Familienunternehmer sind Sie der richtige Mann, der das starten sollte, oder?
Also eigentlich ist es eine gute Idee. Ich werde das einbringen.
Perfekt, Herr Göbel. Mehr können wir am Fuße dieser neuen Woche nicht uns wünschen. Vielen Dank, Herr Göbel, für das Gespräch.
Prima, vielen Dank.
Frei nach Peter Struck, unserem ehemaligen Verteidigungsminister, müsste es in diesem Jahr heißen, unsere Freiheit wird auch im Baltikum verteidigt. Und aus diesem Grund fährt die nächste Pioneer-Expedition nach Estland und nach Litauen. Diese kleinen EU-Länder haben es in sich. Sie empfinden durch ihre direkte Nachbarschaft Russlands eine größere Bedrohung als wir. Aber von Resignation nun wirklich gar keine Spur. In diesen beiden baltischen Staaten sehen wir die Vorreiter einer digitalen Gesellschaft. Hier ist ein junges, innovatives Ökosystem aus Startups und Rüstungsunternehmen entstanden, das wir uns mal näher anschauen sollten. Sie können als Unternehmer, als Unternehmerin mitreisen und hinter die Kulissen blicken von Staat und Wirtschaft. Wir besuchen die Hauptstädte Vilnius und Tallinn. Begleitet wird die Reise von meiner Kollegin Chelsea Speaker sowie Generalleutnant AD Jürgen Joachim von Sandrath. Der Mann war lange kommandierender General des multinationalen Korps Nordost der NATO. Also der Mann, der an der Nordostflanke der NATO auf unsere Sicherheit aufgepasst hat. Die Reise geht los am 28. September, dauert bis 2. Oktober. Alle Infos in den Shownotes dieses Podcasts. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das kann uns niemand besser erklären als unsere Frau vor Ort, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also schalten wir doch einfach nach New York und sagen einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, was erwartet uns in dieser Woche an der Börse? Was sollten wir da auf jeden Fall im Blick behalten?
Also diese Woche markiert sowas wie den Startschuss in die zweite Jahreshälfte. Im Fokus steht erstmal der Beginn der Berichtssaison. Da gibt's mit Pepsi, Delta Airlines und Levi's einen ersten Eindruck, wie es um Konsumlaune, Reisen und Handel steht. Außerdem gibt's von Costco seine vielbeachteten Monatsumsätze. Das ist wichtig für alle, die wissen wollen, wie robust der US-Verbraucher wirklich ist. Zum anderen schaut die Wall Street auch ganz genau auf die Fed. Da gibt's nämlich die Protokolle der Juni-Sitzung und die sollen zeigen, wie geschlossen die Notenbank hinter dem harten Kurs von Kevin Warsh steht. Dazu gibt's dann auch noch Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und Inflationserwartungen der Haushalte. Spannend bleibt es auch bei SpaceX. Da läuft die Stillhaltefrist für Analysten ab. Erste Studien kommen außerdem auf den Markt und parallel steigt die Aktie auch in den Nasdaq 100 Index ein. Und da müssen dann entsprechende ETFs auch die Aktie nachkaufen. Es wird auf jeden Fall eine extrem spannende Woche, Gabor.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es eine zweite Taufe am Wochenende auf der Pioneer One gab. Die erste war die Schiffstaufe vor 6 Jahren. Die zweite war jetzt die Taufe des ersten Pioneer-Babys. Die kleine Luise ist die gemeinsame Tochter der ehemaligen Pioneer-Social-Media-Redakteurin Ronja Rüger und unseres ehemaligen Wirtschaftsredakteurs Justus Enninga. Kennengelernt haben sich die beiden bei Drehs für unsere Social-Media-Kanäle. Aus Kollegen wurde ein Paar, aus dem Paar eine Familie und mit Luise gibt es jetzt das erste Pioneer Baby. Und genau das haben wir gefeiert mit dieser Taufe. Zusammen mit der Familie, mit Freunden, mit Musik und mit Live-Gitarre. Zu einer Taufe gehören auch kluge Worte, die über den Moment hinausreichen. Vom Pastor Dr. Christian Zezzoni.
Das ist was Schönes. Das ist toll.
Und dann kam Cat Stevens. If you wanna sing out, sing out. Ein Lied über Freiheit, über Zuversicht und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Ein Song für Luise und ein Song für uns. Besser könnte man diesen Pioneer-Moment, glaube ich, nicht beschreiben. Wir gratulieren Ronja und Justus und wünschen der kleinen Luise das Beste aller Leben. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Uns wünsche ich jetzt einen erfreulichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, begrüßen Sie morgen an dieser Stelle mit mir, meine Kollegin Carina Mössbauer. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. There's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today.